Herzlich willkommen, Angela Parker. Du bist meine Interviewpartnerin heute für mein Projekt We're in this together, eine künstlerische Recherche zum Cabaret Chez Nous. Und das Cabaret Chez Nous ist ein Ausgangspunkt für mein Projekt, weil es über 50 Jahre hinweg in Berlin existiert hat, von 1958 bis 2008, und sich an diesem Ort die Geschichte von schwulen Männern und Transpersonen überlagert. Und ich bin auf dich aufmerksam geworden über dein Facebook-Profil, weil du häufiger auf der Seite zum Cabaret Chez Nous kommentierst oder dazu sehen bist auf den Bildern und du auch im Cabaret Chez Nous eine Zeit lang aufgetreten bist und ich möchte mit dir gerne darüber sprechen.
Gearbeitet habe?
Nee, oder auch wie du's
Also ich bin ja Berlinerin und als Berlinerin war man natürlich, Chez Nous war ja unerschwinglich, also war ja sehr teuer. Und mich hat jemand eingeladen, ich hatte einen Freund, einen älteren Herrn, und der hat mich eingeladen, da war ich das erste Mal im Chez Nous. Und das war, da war ich so 18, ich glaube, wenn ich jetzt, ja in 63 oder so, nicht? Ja, ich glaube. Und da war ich im Chez Nous und war natürlich, der Laden war sehr antik eingerichtet, also es war schon bombastisch, Kristalllüster und so, wo man ja eben doch so ein bisschen den Hang zu hat, also nicht jeder, aber naja, eben viele. Und ich muss sagen, da war man natürlich begeistert. Und dann waren natürlich diese ausländischen Tanten da, die sogenannten Stars wie Domino die Frau, meinte ich jetzt, diese Domino, in die vor kurzem verstorben ist, nicht? Die ist da als Mann aufgetreten und Marcel André und das war natürlich bombastisch, das war, ja gut, das war eben toll, man kann es gar nicht, ja, das war eben erste Sahne, wollen wir mal so sagen, ja. Und es war toll, nicht? Und da war man natürlich begeistert, ist man ja ein, zweimal dahin gegangen und man hat die Leute natürlich auch, da ich ja mich bewegt habe in Clubs und weggegangen bin, hat man die Leute natürlich auch privat dann oft kennengelernt. Und mit manchen war man ja jahrelang dann befreundet.
Und das erste Mal war 63 bis das erste Mal.
Denke, ja, ja.
Okay. Mhm. Und du wurdest eingeladen von deinem Freund.
Ja.
Und hast die ersten Erinnerungen sind Domino. Und
da ist aufgetreten Lola Chanel, Domino, also Frau, die als Mann aufgetreten ist. Dann ist Pepa D'Arena aufgetreten. Dann ist Marcel André, Everest. Oh Gott. Und Pepa D'Arena, Everest, wer war noch da? Ach, da war, oh Gott, den Namen kann ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Das ist zu, ja. Das war noch eine, die hat so eine Kleidersteckshow gemacht. Da. Oh Gott. Ja, das ist ja nun auch sehr lange her, ne?
Ja.
Aber es war natürlich schon begeisternd, nicht? Man kam ja so als, da war ich ja noch ein Knabe. Und da kam man natürlich, wir kamen aus dem Wedding, aus ganz einfachen Verhältnissen, war das natürlich da irgendwie, ich weiß nicht, das war schon eine tolle Atmosphäre irgendwie, nicht? Also irgendwie so eine ganz andere Welt.
Wie lief so ein Abend ab? Also wenn man, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich sozusagen das Chez Nous besucht habe?
Naja, da war schon, es war eine gewisse Atmosphäre, es war ja voll jeden Tag, es war ja sehr besucht. Wir haben natürlich nur an der Bar gesessen vorne, nicht? Tisch, da war ja Champagner, haben die Leute getrunken, oder Sekt oder so, nicht? Wir saßen an der Bar und das war einfach die ganze Atmosphäre, nicht? das kann man schlecht beschreiben. Ja, der Alltag war ja 1963 noch sehr einfach. Berlin war ja noch sehr zerstört. Man muss ja denken, wir haben gewohnt in einem Hinterhof, ja, und dann war das irgendwie Plüsch und Rüsch und Gold und so und Spiegel und Kristalllüster. Ja, sowas kannte ich ja gar nicht, ne? Und da habe ich natürlich immer einen Hang dazu gehabt, nicht?
Und du warst dann, also hast es zweimal besucht mit dem Freund von dir. Und ich weiß ja aus den Vorgesprächen, dass du später auch im Chenu gearbeitet hast.
Ja, durch Gloria Fuchs.
Genau, kannst du beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass du im Chenu gearbeitet hast?
Ja, es war ganz einfach. Die haben eine Striptease gesucht. Und viele wollten ja nicht, da ich ja in normalen Nachtclubs gearbeitet habe. Also normale Nachtclubs heißt ja im Bars und so, nicht? Und die haben ja, da hat man ja besser verdient, nicht? Wenn man mal so ist, nicht? Da konnte man noch animieren nebenbei und hat eben mehr Geld verdient, auch mehr Gage gekriegt, nicht? Beim Chenu war damals nicht so dolle. Und ja. Und dann rief die Gloria mich an und hat gesagt, ja, Thomas hat gefragt, ob ich arbeiten möchte. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, würde ich machen. Ne? Und dann habe ich ja erst, aber dann habe ich ein Jahr im Scherendreh gearbeitet.
Und die gehörten?
Das gehörte damals schon zusammen. Der Thomas, der hat das Chenu und das Scherendreh gehabt.
Und das Scherendreh war der Laden vorher von...
In der Fasanenstraße, von Thomas Schmieder, ja.
Und aber der hat vorher Marcel André gehört, oder wie kommt es zu dem?
Na, da ist schwierig. Die geschäftlichen kenne ich, die Waren kenne ich nicht. Der war offiziell als Reklameperson war André. Aber die haben sich wohl irgendwie zerstritten und sind dann auseinandergegangen. Als ich da war, war die André nicht mehr da. Das war ja schon lange danach.
Okay, also dann gab es die, also wenn mich das interessiert, kann ich es auch nachlesen, weil der Nachlass von Marcel André ist ja im Schwulmuseum und dann gibt es auch eine Mappe dazu von den Unterlagen, aber die habe ich nicht gelesen. Also weil ich auch dachte, okay, Streit aus den 50ern und 60ern.
Nein, das wird wahrscheinlich auch niemand gesagt haben. Nee.
Also du hast dann erst im Chez André gearbeitet und dann im Chenu als Stripperin.
Ja.
Und... Kannst du beschreiben, wie so ein Arbeitstag von dir aussah? Also was wurde da von dir erwartet?
Später war ich ja dann nur im Chenu. Und was wurde erwartet? Man konnte ja alles, das war anders wie in normalen Bars. Wir haben uns da geschminkt. Also ich habe mich zu Hause schon etwas zurecht gemacht, nicht? Aber konnte einen Dutz und alles, das konnte sie ja in normalen Kabarett gar nicht. Hätte ja fünf, hätten sie mir den Hut geklaut, ja, oder Sachen. Also da konnte man alles haben und konnte fast alle sind ungeschminkt gekommen, nicht am Abend. Und dann hat man sich zurecht gemacht, man ist nicht, wie viel Zeit man brauchte für seine Sache, zu sich zu schminken und anzuziehen und dann fing die Show an. Nicht? Um 8 Uhr, glaube ich, kann ich mich mehr, ich weiß nicht mehr genau, welche Uhrzeit. Ne? Und dann ging die Show los. Nicht? Und dann war man hinten. Wir mussten ja hinten durch den Flur von hinten auf die Bühne, also später.
Also der Backstage war dann oben in der Künstlerwohnung, oder?
Nee, die Garderoben waren direkt im Erdgeschoss hinter dem Chenu. Wir mussten durchs Treppenhaus gehen. Da war eine Wohnung, ja, wie so im Altbau ist, nicht? Da hat hinten war auch Büros noch und Büros und Garderoben, drei oder vier. Eine ganze Wohnung waren da, drei, vier Zimmer, so kleinere Zimmer. Da gibt es auch Bilder von.
Und was für eine Nummer hast du dann gemacht? Also musstest du dann mehrmals am Abend auftreten?
Ja, wir haben ein Finale gemacht, also ein Entree, also ein Anfang irgendwie da, glaube ich, mit Instrumenten haben wir so Kabarett, aus Kabarett irgendwas gemacht. Willkommen Kabarett, könnte sein. Ja, und alle Mann auf der Bühne und dann, das war das Entree und dann sind wir runter, dann haben alle ihre Shows gemacht und dann jeder seine einzelne Show. Und dann habe ich mein Striptease gemacht und dann war Finale. Ne? Und dann kam eine Play, warte mal, ach ja, wie war das jetzt? Ja, und eine Playback-Show haben wir noch gemacht. Also, wir sind dann ganz zum Schluss, glaube ich, war das Finale, wenn ich mich nicht täusche. Naja. Und eine Playback-Show, also ein Striptease habe ich gemacht und zwei Playbacks.
Weißt du, zu welcher Musik?
Ja, ich habe einmal gemacht Dalida und einmal Jane Mansfield. Und da ist Dalida gestorben, gerade in dieser Zeit. Und dann hat der Thomas gesagt, ja, wir können nicht Dalida machen. Und dann habe ich Mae West gemacht, als Playback.
Ne? Welche Lieder?
Also Jane Mansfield habe ich gemacht, ich bin das Schnieschnarschnuckelchen vom Broadway. Ja. So in etwa, ich weiß gar nicht, das ist jetzt, oh Gott, das ist 40 Jahre her, was soll ich. Aber ich bin das Schnieschnarschnuckelchen, naja, so habe ich noch mehr Brust gemacht, als ich hatte. Nicht? Und ein sexy silbernes Kleid mit so einem Cape rumrot. Ja. Und Mae West, original, großen Hut. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Mae West-Lied ich nochmal. Irgendein Mae West-Song. Mit einem großen Hut. Und ich hatte ein original Mae West-Kostüm mir schneidern lassen. Ne? Hab meine Kostüme alle schneidern lassen. Bei einer Schneiderin.
Mit der du befreundet warst? Oder?
Ja, mit der war ich lange befreundet, ja. Aber wir haben uns nachher zerstritten.
Und musstest du jetzt auf der Ebene von Arbeit, musstest du die Kostüme selber bezahlen?
Ja.
Oder war das, hatte das eine Garderobe?
Nein, ich musste meine Kostüme, habe ich selbst bezahlt. Das waren meine eigenen. Ich bin ja mit meinen Kostümen gewandert, ja, nicht? Naja, ich muss ja, wenn ich irgendwo auch in eine andere Bar als Striptease-Tänzerin war, musste ich ja Kostüme haben. Ne, es ist ja nicht so, dass man wie heute, so heute gibt es ja sowas gar nicht mehr, wie es uns gab. Ja, heute gehen sie schon nackend auf die Bühne und ja, das hat sich ja, es gibt, sowas gibt es kaum mehr.
Magst du beschreiben, wie es früher war?
Im Grunde ist es so, ich habe so gearbeitet, immer da habe ich mich mit jemandem, im Grunde haben wir das gemacht, was jetzt wieder so ein bisschen kommt, dieses, oh, wie heißt das, wenn die so nur andeuten und nicht direkt Striptease machen, so Burlesque, so Art Burlesque. Nicht? Also nur so eben, ja eben mit zwei große Fächer hatte ich und oh, glaube ich, hatte sehr schöne Kostüme. Wenn man, das kann man ja von sich sagen. Also ich habe darauf sehr viel Wert gelegt.
Ja, du bist ja auch stolz auf diese Bilder und teilst dir auch bei
Facebook. Ja, du musst ja auch haben, wenn man manchmal auch einen Rehvertrag irgendwo hatte, wenn man jetzt in anderen Kabarets, musste ja schon mal ab und zu mal was Neues haben, nicht? Schon alleine auch für das Personal. Das ist ja manchmal so, die sagen, na kick mal, die kommt schon wieder mit die gleichen Kostüme. Irgendwas musste man neu haben. Aber das ist eine Charaktersache. Es gab auch Leute, denen hat das gar nichts ausgemacht. Die haben 40 Jahre in ihre gleichen Kostüme gearbeitet. Ne? Aber das ist ja jeder so seine... Im Grunde habe ich manchmal, hab da viel Geld ausgegeben, das hätte man sich auch sparen können. Ne? Es wäre auch anders gegangen. Ne? Es ist ja nicht das Wichtigste. Aber ich wollte das schon immer ein bisschen übertrumpfen.
Also war so ein Ehrgeiz von dir?
Ja, ich bin ja auch ein bisschen mollig gewesen, immer mollig gewesen und wollte das natürlich auch damit ein bisschen übertünchen. Ne? Ist ja normal, denn noch da eine Federboa und hier noch eine Federboa und so. dass man das mal sein Bäuchelchen ein bisschen verdecken kann. Man soll ja nicht viel sehen, das soll ja nur so sein.
Wie hat es sich angefühlt auf der Bühne?
Für mich war das toll, da zu arbeiten, schon irgendwo, ja. Weil für mich waren ja die irgendwo Vorbilder, die da früher gearbeitet haben. Und dass ich denn, das ist halt, früher war das so, wenn, das gab wirklich gute Kabarets, wo man wirklich gut arbeiten konnte, wo ein Renommee hatte, wo man dann stolz war, dass man da gearbeitet hat. Nicht? Das ist vielleicht heute vergleichbar, wenn man im Adlon vielleicht als, ob's nun denn so ist, weiß ich nicht, aber ob man im Adlon arbeitet, kann man natürlich für sein ganzes Leben sagen, ja, ich habe jetzt 10 Jahre im Adlon gearbeitet, hören Sie mal, was wollen Sie von mir? Ja, so hatte das ein gewisses Plus.
Und das Chenu ist so ein Ort, wo...
Ja, das war's, ja. Ja, also es waren schon immer sehr gute Künstler da und man kann das nicht abstreiten.
Ein Grund dann im Chenu zu arbeiten war, weil es ein gutes Renommee hatte?
Ja.
Was waren andere Gründe? Warum haben da Menschen...
Für mich war das so, ich war ja auf Tournee jahrelang und ich war fast 10 Jahre ungefähr auf Tournee und hatte einfach irgendwo die Nase voll und wollte mal zu Hause sein wieder, längere Zeit. Und hat mir denn damals eine Wohnung angeschafft und wollte einfach auch in Berlin sein. Ich bin ja durch diese Reiserei, die ja eigentlich nicht so schön war, ja, es war schon manchmal schön, das schreite ich nicht ab, aber es ist ja auch, du bist immer fremd und wenn, sobald du irgendwelche Kontakte geknüpft hast, wenn du jetzt auf Tournee bist, dann musst du gehen, ne? Und dann freust du dich ja, wenn du mal einen Rehvertrag kriegst und gut, dann war man ja manchmal in Kabarets mehrere Male. Aber das war mir einfach, und darum habe ich in Berlin jegliche Chance genommen zu arbeiten. Ja, viele meiner Freundinnen sagen, da ich ja, du weißt ja, ich bin ja eine Frau in der Zwischenzeit und das, wie Angela, wie kannst du denn in einen Transvestitenladen arbeiten? Ja, so meine lieben Kollegen. Da habe ich gesagt, ja, das geht mir nicht darum, es geht mir darum, dass ich in Berlin sein kann und Geld verdiene. Ne? Ist mir das im Grunde egal, ne?
Also du hast gesagt, okay, das ist ein Job wie jeder andere.
Ja, natürlich.
Und wir haben, wenn du jetzt zurückdenkst an die Kollegen, mit denen du gearbeitet hast, ob für dich war es eine Möglichkeit, nicht mehr auf Tournee zu gehen oder nicht mehr so zu wandern. Was hat Menschen noch dazu gebracht, im Chenu zu arbeiten?
Ja. Naja, die meisten haben ja auch nicht, die sind ja auch auf Tournee gegangen oder waren in andere Kabarets oder sind nach Paris wieder zurückgegangen oder sind dahin gegangen. Also es hat sich ja auch etwas geändert. Nicht? Gut, da war ein gewisser Stamm, war schon im Chenu, so wie Everest war ja jahrelang da und Domino, also die Domino, die Travestie, die La Domino hieß sie. Und da haben einige da jahrelang gearbeitet, Aurel, nicht? Und wenn du wirst vielleicht, und Marcel André ist auch schon auf Tournee gewesen, aber wenig. Nicht? Der war ja fest engagiert dann. Was gibt, ja, aber das, ich denke, das ist wie Arbeit. Das ist, als ob man auch in eine Fabrik geht oder egal, was man macht. Ja. Arbeiten wollte man ja.
Wurde da eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt, dass man da gearbeitet hat? Oder sind da Menschen eher, also zum Beispiel bei Marcel André ist ja so, der macht eine Ausbildung als Damenschneider, glaube ich, in den 40ern, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, ich glaube, ja.
Und er möchte, schreibt dieses Kleid, also veröffentlicht dieses kleine Buch, ich will sie alle ankleiden oder wie es heißt.
Mhm.
Und da habe ich schon das Gefühl, okay, da steckt auch so ein zerbrochener Traum darin. Zum einen bekommt er ja auch dann sehr viel Anerkennung über das, was er ja Damenimitation nennt, oder es hieß ja damals Damen.
Ja, natürlich, er war ja gut auf der Bühne. Also man kann ja sagen, er war ja nicht so sehr beliebt bei vielen Kollegen, aber er war eben gut auf der Bühne. Er ist angekommen. Er war ja zu dieser Zeit, er war ja schon recht keck auch auf der Bühne, nicht? Er hat ja manchmal so ein bisschen die Leute angegriffen. Ja, so, ne? Ja, ich weiß nicht, aber manchmal auf Platten oder so hört man das ja nicht. Nee, die Frau sehen heute entzückend aus, aber, oder, also die Leute richtig so, na, nicht so direkt, wie man das heute macht, nicht? Heute ist ja viel direkter alles. Aber da war das schon so versteckt, aber, ach, sie haben einen entzückenden Beutel, auf den ging fast genauso, wie ihr Gesicht so zerknittert oder irgend so böse Sachen auch manchmal, nicht? Oh, aber heute harmlos, nicht? Ja. Kann man schlecht erklären, aber das ist schwierig zu erklären. Wir waren Künstler. Wir haben einfach irgendwie, hat man sich die künstlerische Laufbahn, ja, einfach, man ist einfach reingesprungen ins Wasser.
Aber du hast es dann, was du gemacht hast, auch direkt als, oder für dich dann auch als Kunst verstanden?
Ja, ich denke schon. Ja, ja. Also auch als Job. Was wollte man anderes machen? Nicht, wenn man, was wollte man anderes machen? Ich wollte das machen, ja. Ja, man hat ja Freunde gehabt, dann hat man ältere Freunde gehabt, die eine war vielleicht schon Striptease-Tänzerin und die sagt, ja, das kannst du doch auch und komm, mach mal. Und es hat dann irgendwie ist das so, das war gefragt und man hat auch ganz gut verdient, nichts, ja. Und dann hat das natürlich auch Spaß gemacht.
Das Chenou, die sagen ja auch auf den Platten, ne, es geht darum, salonfähig zu werden. Kannst du erklären, was damit gemeint war?
Nee, wüsste ich nicht.
Zum einen gibt es ja auf der Bühne diesen teilweise so schlüpfrigen Humor. Also,
ja, ja.
Und auf der anderen Seite gibt es so ein Bedürfnis, so Anerkennung zu bekommen für so die Travestie als eine Kunstform. Und ich, das liegt daran, dass ich mir, glaube ich, die 60er Jahre nicht richtig vorstellen oder nur schwer vorstellen kann. Das ist ja weit vor meiner.
Ja, natürlich, die Zeit war natürlich eine ganz andere, nicht? Aber ich meine, ich muss natürlich sagen, viele Künstler hinkten auch hinterher. Ich meine, wenn ich mal so an Aurel denke, die hat noch so Verse rezitiert, das kann man wirklich so sagen, wo auch schon damals altmodisch waren. Hm. Nicht? Die einfach auch nicht so mehr schon in diese Zeit mehr passen. Da waren natürlich Rita Janet oder auch Marcel André Kecker. Ja? Und ach, ja, das ist diese, so wie aus den 20er Jahren gesprungen, ja, die manche Künstler. Ich war mit Danny Lamé dann damals in der Lützower Lampe und er ist nochmal die Madame Lester aufgetreten. Bevor sie im Chenou angefangen hat, hat sie nochmal gearbeitet als Tänzerin, gesungen und getanzt und weiß ich was. Und da war die ja schon, da haben wir gesagt, wir haben ja so gelacht, wir kamen uns wirklich versetzt in die 50er Jahre versetzt, so, wie so ein Zeitsprung. Nicht, die hatte noch die Originalmusik aus uralte Dinger. Das passte natürlich damals auch in die Lützower Lampe, nicht?
Und Madame Lester war die Garderobenfrau?
Die war die Garderobenfrau, ja.
Im
Chenou, ja. Ja, hat sie lange gemacht.
Lass uns vielleicht noch kurz bei Marcel André bleiben. Hast du ihn mal kennengelernt?
Ja, ich habe ihn oft das getroffen, in schwulen Kreisen damals. Oft. Und er hat uns nicht beachtet. Er hat ein mochte keine Transsexuellen. Mhm. Er wollte immer, dass da, also wenn, da war auch Ärger im Chenu mal, so wie ich gehört habe, nicht? Dass er gepöbelt hat über die Tanten mit Brüste oder so.
Kannst du dir vorstellen, warum du
ihn getroffen hast? Weiß ich nicht. Vielleicht war er zu alt, das zu verstehen. Er war ja damals schon ein älteres Modell, der ist ja, weiß ich nicht. Er hatte eben, vielleicht war das noch von früher her, dass die sagen, ja, das ist ja nicht, das, wenn man Hormone nimmt und so, das ist dann vielleicht, war ihm nicht genehm, ne? Diese ganze Umwandlung. Er wollte halt vielleicht dieses, dass es nur Travestie da ist.
Also weil das fällt mir sofort ein, das ist ja, ich weiß nicht, ob du dich mit RuPaul beschäftigst.
Und bitte?
Ob du dich mit RuPaul beschäftigst. Die macht ja so eine, auch so eine Art, das nennt sich RuPaul's Drag Race, also so eine
ja,
Art.
Ja.
Genau, und da gibt es ja auch genau diesen Streitpunkt, gibt es ja auch bei RuPaul's Drag Race. Sollen da Transfrauen mitmachen dürfen? Haben die, also, oder gab es in, also 2012 war das, glaube ich, 2013, gab es da so eine größere Diskussion in der Community darum, ob das irgendwie, wie das zusammenhängt oder ob das irgendwie ein Vorteil ist für die Transfrauen in der, aber das ist ja interessant, dass es das offensichtlich auch schon in den 60ern
gibt. Ja, ja, ich denke, naja, natürlich, es ist natürlich so, wenn man jetzt eine Transfrau dazwischen hat, die macht ja, die ist ja nicht nur geschminkt, als Frau zurechtgemacht, die will ja auch im Privaten eine Frau sein. Und also lässt sie ihre Haare wachsen, hat sie schon bessere Sachen. Ja, man kann ja viel mehr machen mit wenn die eigenen Haare mit drin sind oder mal mit Gesichtslifting oder was, oder man lässt sich die Nase operieren oder wo man ja denn doch vielleicht anders aussieht oder also ich meine, ich habe nichts operiert im Gesicht, aber es ist so, nicht? Oder man, ja, das ist eben so. Vielleicht ist das auch nicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch eine Eifersucht gewesen, manchmal. Manche haben so, ich habe mich mal mit Everest darüber unterhalten, weil Everest hatte auch mit Hormone angefangen ein bisschen. Und da sagte sie, sie war sehr groß, ich glaube 2,3 Meter oder so. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja Angela, für mich wäre das unmöglich gewesen, zur damaligen Zeit privat als Frau zu leben. Ich wäre überall aufgefallen, nicht? Sagte sie, ja, wenn ich das damals, ich wusste, dass heute sind die Menschen größer geworden, ja? Es gibt oft Frauen, wo man denkt, oh Gott, ist die groß, ja? Oder so, dass normale Frauen auch so groß wären, nicht? Das ist heute außergewöhnlicher.
Und wir reden ja gerade über die Zeit nachdem Paragraph 175 schon nicht mehr verfolgt wird, aber bevor das Transsexuellengesetz eingeführt wurde, oder? Bin ich jetzt im richtigen historischen?
Ja, natürlich, aber früher wurden wir ja, wir wurden ja nach einem Homo, also auch als Transsexuelle wurde ich ja mit Homosexuelle genauso verfolgt wie Homosexuelle. Das war nichts anderes.
Magst du etwas davon, ist dir was widerfahren oder magst du davon erzählen?
Ja, das ist normal, mir ist nichts widerfahren, aber ich bin einmal verhaftet worden und war 24 Stunden in Haft, so relativ schnell, nicht? Und man musste vorsichtig sein, ja auch schon manchmal in Bars, man musste ja die Gefahr haben, wenn man animiert ist, konnte, wenn man Pech gehabt hätte und jemand hat einen auf den Kicker gehabt, wo konnte das als Betrug ausgelegt werden. Ich habe da noch Zeitungsausschnitte, dass einige Kollegen Schwierigkeiten haben, die in Bars gearbeitet haben und das dann so gesagt wurde, Betrug.
Also wo dann wie man heute sagen würde, einer Transfrau vorgeworfen wurde, dass sie
ja keine Frau ist, im Grunde, ja. und der Vorspiegelung falscher Tatsachen jetzt den Mann animiert hat. Das ist Betrug früher gewesen für die Polizei. Aber meistens ist es nicht so weit gekommen. Aber einigen ist es ja passiert. Ne?
War das ein Thema im Chenu?
Nein, das war da kein Thema. Aber die meisten vom Chenu sind ja, also nicht alle, die meisten sind ja als Jungs rausgegangen morgens, wenn Feierabend war. Aber einige sind auch im Fummel, wir sagten im Fummel, dennoch um die Häuser gezogen, nicht? Und sie waren dann auf Jagd. Naja, wie man es so sagt. Nee. Ja, naja, noch was kennenzulernen oder, ach so, noch was, egal, das war ja privat, nicht?
Gab es Probleme mit der Polizei und dem Chenu?
Nein, ich glaube eigentlich nicht, damals nicht so. Da kann ich nicht mitreden, da habe ich nicht gearbeitet, da habe ich nicht mitgekriegt. Aber die werden schon auch Auflagen gehabt, dann durften, glaube ich, nicht als Frauen das Haus verlassen. Aber haben es denn trotzdem gemacht, nicht?
Ja, Gott. Das, wenn ich es richtig erinnere, steht das ja auch in einigen Arbeitsverträgen drin, dass man nicht, also dass die Menschen, die da gearbeitet haben, nicht sozusagen als Frau das Lokal betreten sollten, sondern sich hinter der Bühne zurecht machen,
ja, ja,
und sich dann wieder abschminken. Und dann,
ja, so war das eigentlich Usus. Aber das war in meiner Zeit, wo ich da gearbeitet habe, war das nicht mehr so. Wir sind immer weggegangen, noch morgens in Frühlokale und so. Und,
für die Generation von mir und Jünger, was ist ein Frühlokal?
Ein Frühlokal ist ein Lokal, was bis morgens um 10, 11 auf hat.
Also was... Okay.
Wo sich die ganzen Nachtleute, es gab so spezielle Lokale, wo die nachts eben die ganze Nacht durch auf hatten, wo sich die Leute, die nachts gearbeitet haben, so wie Vagabund, gibt's noch heute. Vagabund hat man sich getroffen oder da war man denn eben, nicht? Nach Feierabend.
Wenn wir jetzt bei dem Themenbereich bleiben, wie war so die Gesetzgebung in Deutschland? Ne? Also da gab es ja einmal, und mich interessiert, wie kannst du wahrnehmen, wie sich die, zum Beispiel jetzt die schrittweise Entkriminalisierung Paragraph 175, also den sind wir ja erst 94 komplett losgeworden. Und ab den 60ern wurde er nicht mehr verfolgt. Und dann wurde ja Anfang der 80er das TSG eingeführt. Würdest du sagen, dass sich, wenn du ans Chenu zurückdenkst, also kann auch spekulativ sein, aber so, also Bauchgefühl ist ja auch okay, hat sich dadurch irgendetwas im Chenu geändert, durch die Veränderung der Rechtslage in Deutschland?
Ja, aber ich denke nicht. Nein, nein, Berlin war immer sehr frei und da hat sich niemand aufgeregt, wenn jetzt sagen wir wie Everest und Orell oder die Leute morgens noch um die Häuser gezogen sind, im Fummel sozusagen, da hat sich ja keiner aufgeregt, da kam auch morgens, da war ja vorbei mit den Razzien und das alles. Das war ja, die Razzien und das, die wirklich... Razzien waren ja nur in den schwulen Lokalen und in manchen Lokalen, nicht? Aber die Tanten hat die Polizei als erstes mitgenommen, nicht?
Also die Frauen?
Ja, die da im Fummel saßen, wurden sofort, waren gleich auf dem Wagen.
Und das steckt in deinem Satz auch drin, dass das Chenu nicht als ein schwulen Laden wahrgenommen wurde?
Nein, im Grunde war es kein Schwulerlein, weil die Gäste waren normal. Ne? Die Gäste waren ganz normale bürgerliche Leute, prominente bürgerliche.
Also es gibt ein Bild, was mir da jetzt, oder was ich so ins Herz geschlossen habe, das ist aus einem Fotoalbum von Suleika Aldini und dann steht dann Milena, Suleika, ich glaube Orell und Everest, in der Mitte steht Hildegard Knef, die da war.
Ich war auch da, wo ich gearbeitet habe. Da kam sie aus Amerika zurück, war sie als Gast.
Und Genau, dann bleiben wir doch bei der Stelle. Wer ist ins Shinu gegangen? Also wer, weil du hast gesagt, ein ganz normales Publikum, aber was verstehst du darunter?
Oh, ganz normale Leute. Und wir haben ja auch eine Nachtclub-Tour nachher, aber da war ich wohl nicht mehr da. Die Nachtclub-Tour kam mit Cher und Dre. Das war unser Haupt. Aber nachher hat er, glaube ich, auch eine Nachtclub-Tour, da kamen Busse vor und da sind die Leute reingeströmt. Das war schon nicht mehr so. Man muss ja als Geschäftsmann überleben, nicht?
Aber es war, also später kamen die Busse mit den Touristen und wer kam davor? Also
es war normales Publikum. Ja, ganz normales Publikum. Familie, weiß ich nicht, kann ich sagen. Und gewisse Prominente waren da. Nicht, man war in Berlin, hat man gearbeitet, wo ist man hingegangen? Ach komm, gehen wir ins Shinu oder gehen wir dahin oder so, nicht? Man weiß nicht, für eine Zeit waren oft die da von der Hitparade sind manche da gewesen. Ne? Ich war da, wo der Mann von der, glaube von der, der hat glaube ich sogar Fotos gemacht, dieser Lord Snowden war glaube ich auch da. Der von der Margaret von England, da von dem, der Mann, der frühere. Ja, ich kann man ja gar nicht alle sagen, die da waren. Das ist ja gewisse Prominente, Josephine Baker war da, diese ganzen von der Hitparade waren da, viele, viele Leute.
Und waren, also würdest du sagen, es war eher ein Hetero-Publikum?
Ja. Ja.
Und warum glaubst du, haben die sich das im Shinu angeguckt?
Tja. Vielleicht die Atmosphäre des Ladens. Und und da konnte man in Ruhe sitzen, da wurde man nicht belästigt von irgendwelchen Leuten.
Und im Shinu gab es aber auch die Möglichkeit, sich dann so zurückzuziehen als
Publikum. Ja, da wurde ja niemand belästigt. Ich denke nicht, dass da jemand belästigt wurde. Also von diesen Leuten auch. Die wurden da in Ruhe gelassen. Denke schon. Naja, das hat ja dem Laden auch einen gewissen Hauch verliehen, nicht, dass denn Prominente da verkehrt haben. Früher ja wahrscheinlich noch mehr als natürlich, der Shinu hatte wahrscheinlich die Hochzeit in den ersten 20 Jahren, denke ich. Nicht? Und nachher hat sich das, ich will den nicht jetzt niemand angreifen oder niemand, aber die Künstler sind natürlich dann nachher immer die gleichen geblieben, teilweise. Und das hat natürlich dem Laden vielleicht nicht so gut getan, nicht? Das Berliner Publikum fehlte denn und auch vielleicht auch die Prominenten. Ja, das kennen wir ja alle, schon mal sollen wir denn da, nicht? Manche sind trotzdem gekommen, aber es ist weniger geworden, ne? Aber der Laden hatte halt ein Renommee, nicht? Irgendwie, das kann man einfach nicht wegnehmen, das war einfach so.
Nur das möchte dem ja auch keiner wegnehmen, aber also jetzt von außen geguckt, ich war ja nie im Shinu, sieht das mir auch so aus, als wäre da die, so wäre die Hochzeit in den 60er und 70ern gewesen und dann war er aber ja noch geöffnet bis 2009. Ne? Das werde ich dann mit ein paar anderen Interviewpartnern noch besprechen, die auch später da gearbeitet
haben. Ja, aber es ist natürlich so, der Thomas hat ja damals gesagt, wenn er die Tournee nicht gemacht hätte, wäre es nicht so rosig ausgesehen, nicht? Denn nachher haben sie ja eine Tournee gemacht, immer vom Shinu. Und da hat er eben sein Geld verdient, nicht?
Ja, also.
Denn der Laden, man muss ja nicht wissen, ich weiß nicht, was der Laden Miete kostet, aber ich möchte wetten, dass der nicht gerade billig war, nicht? Und da gehörten ja hinten, waren ja zig Quadratmeter, die Garderoben noch und das ist ja, weiß nicht, das wird schon nicht so billig gewesen sein. Und wenn man, denn wir haben ja eine Woche manchmal auch wenig Gäste gehabt, das war nicht immer voll. Ne?
Na, auf der anderen Seite scheinen die Tourneen ja auch ein sehr gutes
Geschäft. Da war ein Riesenerfolg in den, also ja.
Also zumindest die ersten, da gibt es ja auch sehr gute Zeitungs.
Ja, die sind ja heute noch ein Erfolg. Also teilweise solche Tourneen, die haben sich ja alle das abgekupfert im Grunde, ne?
Ich möchte noch mal hinter die Bühne fragen, also wie es, um zu wissen, also wie war das Verhältnis zu den Kollegen? Wie wurde miteinander umgegangen? Du hast schon gesagt, dass Marcel André manchmal nicht so nett war. Aber wie war so?
Ja, das habe ich nur gehört, nicht? Also ich habe mit ihm ja nie zusammengearbeitet. Er hat uns ja nicht so gemocht. Also ich kann sagen, als ich im Chenu war, die Zeit, als ich im Chenu war und auch im Chez André, ich habe mit niemandem Probleme gehabt. Wir haben eine sehr schöne harmonische Zeit verbracht. Es wurde auch gesprochen von anderen Kollegen, dass es nicht immer so war. Nicht? Es kam ja manchmal auch Giftzwerge dazu, nicht? Und es war harmonisch. Wir haben uns da, glaube ich, mit niemandem gestritten. Es war, ja, jeder hat ja seine Sache zu tun gehabt und man hat ja nicht die Zeit gehabt, da irgendwelche Diskussionen zu machen, nicht? Und während der Show war sowieso keine Zeit, nicht? Da musste man sich ja schnell umziehen zum nächsten Auftritt und zum Finale und dann wieder Kostüme wechseln und dies und das. Also dafür hatte man eigentlich gar keine Zeit. Ja gut, wenn die Show zu Ende war, dann sind wir alle nach vorne gegangen. Ja, dann waren manchmal schon irgendwelche Diskussionen. Aber ich bin nicht so der Mensch, ich habe mich da nicht so beteiligt mit und habe mich immer versucht, auch rauszuhalten.
Das ist ja eine gute Eigenschaft, so diplomatisch zu sein.
Ja, das habe ich gelernt. Auch das habe ich gelernt. Hm. Denn es bringt nichts, wenn man, am besten man ist immer passiv oder ruhig. Ich meine, ich habe mir auch nichts gefallen lassen, nebenbei gesagt. Ne?
Klingt aber ein bisschen wie ein Widerspruch, aber.
Ja, natürlich. Ja, natürlich, aber auf Arbeit, Arbeit ist Arbeit. Ne? Man kann ja anders andermal austeilen. Ne? Also, aber es war ausgesprochen harmonisch. Ich war auch vielleicht glücklich. Ich war mit Everest Gloria kein Streit. Mit dem war ich gut befreundet jahrelang. Mit Ivana war fantastisch. Mit Daisy war okay. Die hat ja nur die Bar die Bar gemacht. Und die May hat bei uns mitgearbeitet, mit Peter habe ich gearbeitet. Also die waren alle ruhigere Typen. Da waren nicht irgendwelche, da gab es schon welche, die böse waren, nicht? Oder Danny Lamé war eine von, die oft Streit hatte.
Über was hat man sich gestritten?
Die singt meine Lieder und die macht mich nach und ach nein und also so Kinderkram.
Aber also war so ja auf so einer künstlerischen Ebene,
oder? Ja, natürlich. Ach, die singt meine, ach, mir haben sie wieder, nein, das dann, die singt jetzt, ach, die nimmt mir den Effekt weg und naja.
Okay, also so gekränkte.
Ja, so.
Aber gab es viele Schwule, die im Chenu gearbeitet haben?
Ich meine, ja, nur fast.
Gab es Heteros, die im Chenu gearbeitet haben?
Ich glaube, früher die Kellner. Ganz früher. Mhm. Ja, früher waren hinter der Bar vorne, aber gemischt waren auch Barfrauen. Also ganz früher, als ich da als Gast war, waren sogar Barfrauen da, Frauen. Und ein Bartender, da waren ja drei Leute, glaube ich, hinter der Bar. Der war ja jeden Abend knackenvoll, der Laden.
Also wenn ich jetzt so mit heutigen Augen zurückgucke, finde ich das wirklich eine ganz merkwürdige Mischung, weißt du? Also das ist dann so die da gibt es auf der Bühne, gibt es die Schwulen, die Travestie machen, dann gibt es die Transfrauen, die da ihre Nummern machen auf der Bühne und dann macht man das für so ein Publikum, von, also später von Touristen und früher von so einer Mischung aus so Stars und den Normalos. Finde ich ja ganz merkwürdig. Irgendwie finde ich das eine merkwürdige Mischung.
Ja, vielleicht hat es gerade ja die Atmosphäre gebracht, nicht? Was vielleicht die Leute, oh, da waren wir in einem Laden. Nein, stell dir mal vor. Und da waren ja alles, war die ganzen Frauen, das waren gar keine Frauen. Das war ja zu früheren Zeiten ja was, das war ja noch was Außergewöhnliches. Da hat es ja niemand gewusst. Nicht? Ich habe ja auch als normale Striptease-Tänzerin gearbeitet in normale Clubs. Das hat ja, habe ich ja niemandem erzählt, wer ich bin.
Und du bist da nicht aufgefallen? Also es wurde nicht...
Naja, es gab immer Leute, die das kannten oder es wussten. Also ich meine, so ist ja nicht, aber nee, eigentlich nicht.
Also in den Werbematerialien vom Chinois ist es ja dieser Satz so Mann oder Frau, wer weiß es schon genau, also ne, diese Ecke dann.
Ja, das war aber der Sinn des Ladens, nicht? Mhm. Ich könnte dir erzählen, ich habe eine Freundin gehabt, die war auch Striptease-Tänzerin und die hat bei mir im Haus gewohnt, wo ich in der Gneisenauer Straße gewohnt habe. Und da kommt jetzt, ach Angela, wir haben gestern Gäste gehabt, die kamen aus dem Chenu zu uns rein, irgendwo in der Bar am Kurfürstendamm. Und ich dachte, na, wir waren gerade im Chenu, aber da wollten sie uns ja anschmieren. Na, die Stripperin, das war doch hundertprozentig eine Frau. Das war nie ein Kerl. Und das sagt ja im Grunde alles. Dass die Stripperin, die hat mir das erzählt, das war meine Freundin, die hat gesagt, die haben über mich, war eine mollige, proppere, das war nie ein Kerl, nie. Ne? Also das sollte ja im Grunde so sein, nicht? Dass die Leute wirklich nicht gleich sehen, naja, dazu braucht man ja keinen, da ist ein Transi, schlimm sieht der aus oder was, ja. Das sollte schon perfekt sein, eigentlich, das sollte das sein. Und es war ja natürlich auch ganz früher so, dass da waren ja die Ricky René und wie die alle hießen, Sunny Teal, die sahen ja toll aus schon, ja. Und die hatten ja schon tolle Haare und Perücken und vom Feinsten. Ja, wo gab's hier nirgends zu kaufen?
Ne? Wo kamen die, also haben die es?
Waren Franzosen, ja, die sind aus, da war schon ein bisschen weiter als bei uns. Da ist ja diese Travestiegeschichte im Grunde ja auch her, nicht? Es gibt ja das Karussell und wie die da alle hießen. Ja, ja, nicht? Und das ist, ja, das gab es ja in Berlin auch schon, nicht? Eldorado in Berlin.
Und du würdest sagen, dass das Chenu inspiriert war von den Cabarets in Frankreich?
Ja, denke schon. Ja, ja, der hat ja überwiegend der der Michel war der Chef früher, Michel Hiro, und der hat ja überwiegend die Franzosen engagiert. Nicht? Das hatte ja wahrscheinlich auch ein Flair in Berlin, nicht?
Und die Franzosen waren so die ersten 20 Jahre? Also weil Michel Hiro hat das ja bis...
Ja, 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 ja. Naja, Everest ist ja nicht Franzose, Everest ist ja Schweizer gewesen, aber aus der französischen Schweiz. Nicht der Sprache Französisch. Aber natürlich, das hatte natürlich wahrscheinlich auch noch diese Ausländer, denn damals, das war noch vielleicht ein, weiß ich nicht, was das für ein Flair war, halt ein Flair, nicht? André war ein Österreicher, glaube ich, nicht?
Welche anderen... Also wo kamen die anderen Künstler her, die aufgetreten sind? Also mir wurde häufiger erzählt, es gab erst die Welle von Franzosen.
Ja.
Und dann gab es andere Wellen.
Ja, es gab viele Wellen nachher wohl, aber dann war ich schon nicht mehr da. Dann gab es Spanier eine Zeit und dann gab es, weiß ich nicht, Danny ist noch öfters hingegangen und hat mir dann erzählt, ich wollte dann nicht mehr hingehen ins Chenu.
Aber wie würdest du die Wellen beschreiben? Also es gab einmal gab es die Franzosen und wer kam, dann kamen die Spanier und gab es dann noch
mehr? Ja, Franzosen, Spanier, England, Peter war ja Engländer, glaube ich. Und Ivana war Französin. Ivana hat ja bis zum Schluss da fast gearbeitet. Ja. Ja, irgendwas war noch Brasilianer, glaube ich. Ach ja, Milena war ja aus Brasilien. Mhm. Ne? Sehr hübsche. War ja lange, lange Zeit beim Thomas Schmieder.
Hat sich über die Jahre verändert, wie im Chenu, oder wie hat sich's verändert, was auf der Bühne passiert ist im Chenu?
Ich war in den letzten Jahren nicht mehr da. Aber ich denke, das wird sich nicht viel verändert haben. Ja, die wird schon modernisiert haben. Nicht die Playback-Show, da kann der ja vielleicht Pater Schuh sagen, eher. Mhm. Ja, die haben ja dann, ja Gott, ich denke, da haben die Künstler auch öfters dann wieder gewechselt, nicht? Ja, was wir gerade da waren mal eine Zeit Spanier, denn da, und, weiß ich nicht, Brasilianer waren mal eine Zeit und ja, von Thais waren da, also es war ja alles da.
Aber gab es einen Wandel auch von, also du hast in einem Vorgespräch mal gesagt, dass am Anfang wurde noch gesungen im Chenu live.
Ja.
Und dann gab es einen, weil du hast, ich erinnere mich an den Moment, wo du gesagt hast, nee, singen konnte ich nicht. Für mich war klar, ich mache.
Naja, nee, ich kann nicht singen. Ich habe leider, ich wollte es gerne haben, aber ich habe kein Talent zum Singen. Ja, und dann war ja Striptease-Tänzerin. Ne?
Aber am Anfang, in den ersten
Jahren. Aber wir haben Playback nachher gemacht, das war ja dann gerade die große Mode, Playback zu machen. Romy Haag machte dann auf und dann wurde im Chenu die normale Show ging und dann haben wir als Finale sozusagen eine Playback-Show gemacht. Und da hat jeder Künstler, der da gearbeitet hat, 2 Playback-Nummern gemacht. Und ich glaube, das ist bis zum Ende so geblieben.
Und dann, ja, okay, dann waren das deine 2 Arten des Auftretens, ne? Also eine mit dem, also das eine war die Strip-Nummer und das andere dann das Synchronisieren mit den Lippen.
Ja.
Und auf der Tour warst du nicht dabei?
Nein.
Dann frage ich dich dazu nicht.
Da äußere ich mich, nein, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, dass ich nicht mehr auf Tournee wollte. Mhm. Ne? Und ich habe das, glaube ich, auch klipp und klar gesagt, dass ich nicht auf Tournee gehe und wollte. Ich wollte da nicht mehr. Ich war ja schon im Chenu, wo ich das letzte Mal da war, nicht mehr taufrisch. Nicht? Und wollte denn nicht mehr. Man denkt ja dann auch manchmal aufs Aufhören, nicht?
Wann hast du aufgehört?
Also meine letzten Auftritte waren, glaube ich, nach der Wende noch. Wann war die Wende?
89, 90.
Ja, wir sind nochmal mit Danny Lamé und Zuleika Aldini, haben wir ein Gastspiel gegeben in Frankfurt-Oder, sind wir nochmal aufgetreten. Ich habe ein Playback gemacht und mein Striptease und Danny hat gequatscht und gesungen und Zuleika hat ihre Feuershow gemacht und auch gesungen. Also so eine kleine Show, Revue.
Aber das war nicht mehr vom Chenu, das war...
Nein, das war nicht vom Chenu, das war von uns. Das hat Danny organisiert.
Und wann hast du aufgehört, im Chenu zu arbeiten und warum?
Oh, ich habe nicht lange gearbeitet, dann ein Vierteljahr nur zum Schluss.
Magst du erzählen, warum du aufgehört hast? Oder warum du aufhören musstest? Oder ich weiß es ja nicht.
Ich vermute, ja, es war, der war, die May war denn da. Eine Thai. Und 2 Striptease war schlecht. Passte wohl nicht. Und dann hat sich das ergeben.
Also von meiner Seite aus, ich sehe das Chenu für viele als so eine Station. Also es ist ja nicht so ein Arbeitsverhältnis, wo man also nicht mit 19 anfängt und mit 60 aufhört, sondern man die meisten Karrieren im Shenmue sind ja für ein paar Jahre, ne?
Ja, nicht alle, aber normal hat man als Artist oder als Künstler irgendwo einen Monat gearbeitet und dann ist man weitergereist.
Und wer hatte länger, also wer war, gab es Künstler, die länger im Shenmue waren oder Arbeiter, die länger im Shenmue
waren? Ja, naja, ja, ich war im Shenmue auch, ja, das war, da war das ja ein bisschen anders, aber normal war das so. Im Shenmue war ich länger, weiß ich nicht mehr, 4 Monate, 5 Monate.
Und die Person, die länger da war, war natürlich dann Thomas, der es ja die ganze Zeit gemacht hat.
Ja, der Schmieder ist ja der Chef gewesen. Naja, und dann sind ja, ja, dann war Gloria war da länger, aber die sind ja dann alle teilweise dadurch auf Tournee gegangen. Dadurch hat sich dann nachher immer das mehr gewechselt. Als die Tourneen anfingen, hat sich natürlich die Show geteilt und dann waren hier im Stammhaus welche und dann sind viele auf Tournee gegangen. Dadurch hatten sie immer Arbeit und sind auch mal wieder ins Haus zurückgekommen.
Naja, und dann gab es ja Daisy, scheint ja auch sehr lange im Schild.
Daisy hat die Bar gemacht, ja.
Und die, genau, die bekannte Kopfstandnummer auf der Bar. Und dann gab es ja noch, Sulaika war auch lange im Shenmue, oder?
Sulaika habe ich im Chez André gearbeitet. Im Shenmue war sie, glaube ich, auch nachher. Auf Tournee war sie auch mit.
Und bei Sulaika ist es ja so, dass ihr Nachlass, also ihre Fotoalben und ein paar Texte, die sind ja im Archiv vom Schulmuseum. Ich war von dem Nachlass sehr berührt, weil in den späten, also in den Jahren kurz vor ihrem Tod, die hat einfach sehr wenig Geld gehabt.
Ja.
Also die hat...
Ja, sie hat ja auch nicht immer gearbeitet, nicht? Ja, das war schon... Ja, ich kann dazu nichts sagen. Das ist natürlich so, wir haben uns begrüßt, wenn wir uns irgendwo mal getroffen haben. Wir waren ja irgendwie schon Kollegen, wollen wir es mal so sagen. Aber ich war sie mal besuchen, privat auch, ja. Aber da waren nicht so enge Bindungen, dass man, ja, arm bin ich auch, nicht? Wir haben ja nicht geklebt, leider, viele, wie man früher so gesagt hat, nicht? Uns fehlen ja Jahre der Rente. Und Sulaika wird wahrscheinlich auch nur Grundsicherung gekriegt haben. Und das ist ja nicht viel, nicht? Also arm ist es nicht, aber es reicht ja zum Leben, nicht?
Ja, also ich sehe das, für mich ist da so ein ganz großer Kontrast. Ne? Es gibt zum einen so diese glamouröse Welt des Shenmue, ja, mit den ganzen Leuchtern und dem teuren Champagner. Und dann steht dann so am Ende vom Leben sitzt Sulaika dann auf so einem Trödelmarkt und muss noch ihre, also ne, so Sachen vertrödeln. Und da fand ich schon, also das ist mir schon nahe gegangen. Ne? Also, dass da so viele Karrieren, also dass da entweder Menschen rausgegangen sind, denen es gelungen ist, sich dann zu etablieren oder auch.
Naja, aber ich meine, ich muss dazu natürlich sagen, es hört sich ja, ich will ja nicht über jemand, aber natürlich, wenn man, es ist natürlich, wir sind ja nur kleine Künstler. Es ist ja früher unmöglich gewesen. Im Grunde ist es ja so, wie Mary und Gordy damals im Fernsehen kamen, dass die das geschafft haben, das war ja früher unmöglich. Das war einfach unmöglich. Ich glaube, der André hat mal versucht, Theater zu spielen hier in Berlin. Das ist irgendwie misslungen. Da ist keiner hingegangen oder irgendwie so. Das war nicht die Zeit. Das ging in unserer Zeit halt nicht, ne? Und Sulaika war ja, Gott, ich will sie nicht, sie hat ja eine schöne Feuershow gemacht und so, aber das war ja schon, naja, Weltklasse war es nicht, nicht? Man soll nicht böse klingen oder so, ne? Aber eine Riesenkarriere hätte sie nie gemacht. Und ich glaube, dass sie auch aber nicht unzufrieden war, sie war ja nicht unglücklich. Meinst du, dass sie unglücklich war? Nein, ich glaube nicht. Sie war ein bescheidener Mensch irgendwie. Ja, sie hat auch viele Leute nicht durchblicken lassen. Ich wusste auch nie, wie alt sie ist. Ich habe sie ja in Hamburg schon kennengelernt. Also es ist schwierig, nicht? Ich glaube, die haben erzählt, dass sie so als sie ist als geboren worden im KZ und sie hat ja eine lebenslange Rente gehabt, hat man erzählt früher. Also nicht viel, aber wohl eine kleine Rente hat sie wohl gekriegt als KZ-Opfer.
Ja, also da gibt es ein, also ich bin kein Historiker, aber es hat sich wohl mal ein Historiker auch diese Geschichte an oder diese Erzählung angeschaut von Suleika und der kommt eher zu dem Entschluss, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass sie wirklich als Kind im KZ war.
Ja, das wurde erzählt. Aber es kann ja sein, dass sie als Baby, ich weiß ja nicht, wie alt war sie denn? Oder wann war sie denn geboren? Ich bin 45 geboren, also wenn sie jetzt nur 2 Jahre älter ist wie ich, dann kann das hinkommen. Und darum hat man das vielleicht auch geglaubt, nicht? Denn die Sintis wurden ja auch, kamen ja auch in Arbeitslager oder KZs und da haben ja auch einige überlebt, nicht? Und das, also so ungefährlich war die Geschichte nicht, nicht?
Ich würde jetzt auch noch so in ein paar Bereiche wieder reinfragen.
Ja, ja.
Du hast gerade gesagt, es gab immer das Gerücht, man hätte im Xinhu gut verdient.
Ja, das war so ein, so, weiß nicht, vielleicht wurde es gestreut. Ich weiß es nicht. Ja, also dann hat man jetzt, dass die da waren, und dann habe ich später gehört von Everest, dass die genau die gleiche Gage nicht viel hat, auch nicht große Gagen hatten da. Dass sie keine großen Gagen hatten, keine hunderte Mark.
Also es gab dann einen Satz an einem Abend und davon wurde verlangt, dass ihr zweimal Shows macht.
Ja.
Oder, und es waren zweimal dieselben Shows.
Ja, ja. Ja, ja, wir haben immer, weil das Publikum hat ja sehr gewechselt.
Also es kam die erste Fuhre.
Ja, ja, kam die wieder, das haben wir genau das gleiche gemacht. Ja, zweimal hintereinander, ja.
War es anstrengend?
Nein. Also anstrengend nicht. Man muss ja nicht vergessen, ich sagte, wir sind also normal abends gekommen und haben da 6 Stunden oder 7 Stunden oder selbst 8 Stunden manchmal gesessen und gearbeitet davon. Wir haben auf dem Barker gesessen. Ja, also, oder haben nur unsere Shows gemacht und die gingen ja nur eine geraume Zeit. Nicht? Und wir mussten dann auch unsere Zeit abarbeiten, ist ja logisch. Aber manchmal sind wir dann schon, war Feierabend, denn wenn absolut kein Gast mehr da war, oder konnten wir gehen.
Und konntest du dann gut davon leben, von der Gage im Xinhu? Oder musstest du noch was dazu verdienen?
Nein, ich konnte davon leben.
Okay. Also die Gage war abhängig von der Qualität der...
Ich denke, die Gagen waren unterschiedlich, ja.
Und es war nach Qualität der Show oder nach wie gut man sich verstand oder...
Ich denke, darüber würde ich nicht gerne sprechen. Das okay. hat Gründe.
Ja, okay, dann easy, dann frage ich da nicht weiter.
Das war, ja. Das ist schwierig, man, das sind ja viele Sachen, die man ja nur mutmaßlich weiß, nicht? Ich weiß es nicht hundertprozentig, was da war. Aber dass Künstler unterschiedliche Gagen haben, ist ja normal, eigentlich. Das war auch in normalen Kabarets so, ja. Eine Tänzerin hat 180 Mark am Abend gekriegt und die andere hat eben nur 150, was er ausgehandelt hat, nicht? Es kam natürlich immer auch drauf an, ja, natürlich, was sie für eine Show gemacht hat oder wie gut sie war, ne?
Na, ich denke, in der Rückschau auf das Xinhu, ihr seid, also viele sind ja da am Rande der, also du hast ja auch schon gesagt, es gab keine anderen Jobs, ne? Also so, oder es gab wenig Perspektiven zu arbeiten jenseits vom Xinhu. Für viele Künstler, die da waren?
Ja, für diese Leute war das halt schwer. Oder sie mussten auf Tournee gehen oder sehr viel wandern. Ja.
Wenn ich zurückgucke in die Zeit, wo das Xinhu war, also dann denke ich so, okay, ihr seid ja alle, die im Xinhu waren, egal welche welche Herkunft, was ihr vorher gelernt habt, welche Identität, sind ja alle so am Rand von der Gesellschaft gewesen. Ne? Also es war ja so im Prinzip so eine Nische am Rand von der Gesellschaft. Und ich habe mich gefragt, warum da nicht vielleicht fairer gewirtschaftet wurde miteinander.
Ja, es hat sich ja Gott sei Dank heute verändert. Das hat sich halt Gott sei Dank verändert. Ich habe ja auch in den letzten Jahren gearbeitet, ganz normal, was ja früher vielleicht nicht so möglich war. Und ich konnte eben so arbeiten. Ich habe im Altenheim gearbeitet als Stationshilfe oder habe mit älteren Leuten mal so beim VdK gearbeitet, ein paar Jahre. Da konnte man ja denn... Das war eben eine andere Zeit. Das war in meiner Jugend unmöglich. Man hat ja nicht mal eine Wohnung bekommen eigentlich. Es war ja schwierig, auch eine Wohnung zu bekommen. Wenn man irgendwo hingegangen und da steht, sagt man, ja gut, ich bewerbe mich um die Wohnung da. Dann haben die gesagt, ja bitte, zeigen Sie mal Ihre Arbeitsbescheinigung oder was auch immer. Das ging ja alles gar nicht. Nee. Wir haben ja alle ganz früher alle in Pensionen gewohnt, nur meistens.
Also pro Nacht?
Ja, es gab so Berlin, gab es auch Pensionen, wo so als Dauermieter Gäste hatten. Hat man 10 Mark am Tag bezahlt und dann hatte man ein Zimmer.
So hast du auch gewohnt?
Habe ich auch gewohnt, ja.
Okay, dann kam das nur als eine Alternative auf, um...
Ja, nee, das hat sich dann nachher schon, also das war dann, hat das Chenu nichts mit zu tun.
Okay.
Das war meine persönliche... Natürlich, das war natürlich leichter für die Leute, so wie Aurel, die am Tag als Männer gegangen sind, die brauchten niemand sagen, wo sie arbeiten oder die haben eine Arbeitsbescheinigung gehabt oder haben irgendwo gearbeitet, die kamen, die haben ja eine Wohnung gehabt, nicht? Das war dann, das hat jetzt mehr mit mir, mit der Transsexualität zu tun, nicht? Weil man ja die Papiere nicht hatte, früher.
Also vor dem TSG.
Ja.
Hast du auch mal in der Künstlerwohnung vom Chenu gewohnt?
Nein. Meine erste eigene Wohnung hatte ich da, oh Gott, weiß ich, 30 war ich da, in der Gneisenauer Straße. Hier vorne, Gneisenau, Ecke Bärwald. Das war die Wohnung von meiner Mutter, die hat sie mir gegeben und dann war ich da bei der Hausverwaltung und dann hat die gesagt, ja, ach na, die Miete war nicht so teuer, 120 Mark. Ach na, die werden sie doch zusammenkriegen. Und da habe ich die Wohnung, also die waren sehr nett da.
Aber dann, okay, dann war die Alternative war dann für 300 Mark im Monat in der Pension zu wohnen.
Ja, ja. Aber ich war ja dann da schon auf Tournee und dann hatte ich in Berlin, war ich bei meiner Mutter gemeldet und hatte in Berlin gar keine Wohnung, ne? Teilweise.
Hat sich durch das Transsexuellengesetz in den 80ern, also damals wurde es ja auch als ein Fortschritt gesehen.
Ja.
Und würdest du sagen, es hat sich auch was für die Menschen im Chenu durch das TSG verändert?
Das müsste man die Leute eigentlich für die, ja, es hat sich eigentlich was verändert, ja, weil man ja als Transsexueller sich einfach mehr unerkannter wurde, ne? Nicht mehr durchblicken, nicht? Wenn ich jetzt irgendwo meinen Ausweis zeigen musste und da steht als Beispiel Otto Meier drinne, dann was? Das sind Sie ja gar nicht, ja? Und jetzt haben wir denn so einen ambivalenten Namen, das war ja damals die erste Lösung. Und dadurch ist man natürlich nicht mehr aufgefallen. Ne?
Also es war eine Möglichkeit für dich auch dann, also unsichtbarer
zu werden.
Zu werden.
Ja. Aber das ist ja, hat ja mit dem Chenu und so nichts Besonderes. Das hatte eigentlich damit nichts zu tun.
Aber hast du dich wohlgefühlt auf der Bühne im Chenu?
Ja. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Weil da muss ich sagen, das Publikum war eben ganz anders. Das Publikum war anders als das normale Publikum in einem normalen Kabarett. Die waren irgendwie, ja, weil ja da die Show auch gut war und die Leute waren nicht enttäuscht. Oder, ja, das war eben so. Nicht? Und die, man hat gemerkt, die Leute sind beim Rausgehen, haben sich noch bedankt. Und das war nett. Ja, und das tut einem ja gut. Ne? Nicht, wenn, ja, ist doch so, wenn die Leute sagen, ach, das war wieder schön bei euch oder so, nicht? Das hast du ja im normalen Kabarett nie gehört, nicht? Denn, ja gut, da ist das anders abgegangen, nicht? Aber es ist eben so.
Im Chinu ging es ja darum, dass Weiblichkeit auch als so eine Illusion vorgeführt wird. Und du hast dich ja selber dazu entschlossen, auch als Frau zu leben.
Ja.
War das ein Widerspruch für dich?
Für mich persönlich nicht, dass ich da arbeite, meinst du? Nein, das hat mich nicht gestört. Ich fühle mich immer, ich kann doch nicht sagen, ich gehöre zu den Menschen, was viele nicht wollen. Ich gehöre ja trotzdem einer Gruppe an. Ich bin ja keine normale Frau. Und ich fühle mich halt zugehörig zu mehr zu Homosexuellen. Ich habe auch viel mehr homosexuelle Freunde als wie normale Freunde. Weil ich sehe das nicht so. Es ist ja meinesgleichen. Ja? Einfach. Ich sehe das so. Ja, schlecht erzählt vielleicht, aber es ist, ich sehe mich da, ich habe mich früher auch verletzt gefühlt, wenn manchmal in manche schwule Lokale wollten sie uns nicht haben, Transsexuelle, nee, wollen wir nicht und nee, hier kommst du nicht rein und so, das habe ich nie verstanden. Ich habe gedacht, Gott, die grenzen Leute aus, ja, und sind selbst irgendwo ausgegrenzt worden schon, warum? Nicht?
Das ist ja heute auch noch so.
Ja, ja.
Ich komme ja auch, also ich selbst komme ja auch in bestimmte schwulen Bars nicht rein.
Ja.
Also ein weiterer Streitpunkt in der Geschichte, der immer noch genau derselbe ist wie vor 40 Jahren. Also meiner Meinung nach ist das ja trotzdem ein Problem. Also wie Schwule mit,
also mit welchen. Sind wir früher auch nicht reingekommen da in diese Läden, nicht? Die wollten uns nicht haben. Obwohl, ich fand das doof, nicht? Ich meine, ich wäre ja sowieso nicht in Diskussionsraum oder irgendwo so hingegangen. Aber ich meine, man hätte sich ja an Tresen setzen können. Ja, also ich fand das schon hart ausgrenzend, aber das hat ja jetzt mit dem.
Aber im Chinu hast du kein
Problem.
Keinen Ausschluss
erfahren. Nein.
Wir haben in einem Vorgespräch mal darüber gesprochen, weil das eine sind ja die Gesetze, die sich verändert haben, also ein TSG 175, also diese Abschaffung oder die Entkriminalisierung von Schwulen und Trans-Lebensformen. Und ein anderer historischer Moment ist natürlich HIV, der auch in dieser Zeit drin liegt. Ne? Also in den 80ern kommt es auf. Man weiß ja heute, es reicht mindestens bis in die 50er Jahre zurück auf der Welt. Aber in den 80ern ist es ja Thema auch in Deutschland. Und gleichzeitig in den 90ern kommen mehr Therapieformen auf, wo HIV kein Todesurteil mehr ist. Also es gibt ja lebensverlängernde antiretrovirale Therapien in den Mitte der 90er. Hat sich das Chinu durch HIV verändert? Oder durch die AIDS-Krise verändert?
Also in der Zeit habe ich da nicht gearbeitet, kann ich eigentlich gar nicht beurteilen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe in dieser Zeit da nicht mehr gearbeitet und bin auch nicht als Gast dahin gegangen. Ich denke, dass das schon nachgelassen hat, bestimmt. Das war ja ein Schock für viele Leute. Vielleicht werden viele Leute gesagt haben, oh, da gehen wir lieber nicht mehr. Aber ich meine, Kontakt war ja nicht so intim mit den Künstlern. Weiß ich nicht, kann ich nicht, das kann ich, das musste jemand, da musste eher, das wird dir eher Pater Schuh sagen können, als wie ich, das kann ich nicht, das weiß ich nicht.
Na, Pater Schuh war ja in den 90ern,
ja, 80ern. Nicht, 90ern. Dann wird das vielleicht, das waren schon Ängste, die man hatte,
Aber du, okay, das verstehe ich, wenn du sagst, du warst danach, also du bist auch nicht mehr als Besucherin hingegangen. Nein. Das ist ja auch eine Aussage.
Ja, ich war, das hat immer so einen Touch. Ich wollte der Sache umgehen. Ich wäre schon gerne nochmal hingegangen, so egal als Gast hingegangen. Weißt du, es sieht denn immer so aus, ach, die sucht vielleicht Arbeit oder so, weißt du denn, oder so in dieser Sache. Ne?
Ich muss für mich selber zusammenfassen, du bist gegangen, als da die andere Stripperin dir Konkurrenz gemacht hat und bevorzugt wurde.
Weiß nicht, ob es Konkurrenz war. Nee, da war aber eigentlich immer im Chenu, dass eine Stripperin nur war.
Okay. Wir hatten das in unserem ersten Vorgespräch. Da haben wir darüber gesprochen, wann Menschen aufgehört haben, im Chenu zu arbeiten. Also war man zu alt oder sind Menschen gegangen, weil es nicht mehr interessant war oder war es zu verbraucht oder?
Also eigentlich jetzt, wenn man so nimmt, kann man ja als Travestiekünstler arbeiten, bis man tot umfällt. Mhm. Also wenn man singen kann, wenn man auf der Bühne seine Lieder singt und ein paar kann man, viele ältere Travestiekünstler gibt es heute noch, nicht? Die noch arbeiten, die, weiß ich nicht, 70, 80 sind, nicht? Vielleicht, na, weiß ich nicht, solange es noch geht, nicht? Rita Janet hat ja auch noch, ist ja noch ins Pulverfass gegangen und hat ja da noch auch jahrelang gearbeitet.
Nicht? Aber es gab schon also irgendwann war man zu alt fürs Chenu, oder? Also, weil, wenn ich jetzt auf die Bilder gucke, sehen ja alle sehr jung und drall aus auf die Fotos.
Naja, ich denke, schwierig. Nee, die waren da schon, waren auch ältere. Everest ist sehr viel älter wie ich gewesen. Und die hat ja im Chenu noch gearbeitet. Lange Zeit. Und Rita Janet war Soldat, Sherry Hell war Soldat im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Die waren auch im Chenu noch bis zum Ende. Aber manchmal haben sie sich auch überworfen mit irgendjemand, ne? Und manchmal ging's auch nicht mehr so. Nicht, Sherry Hell hat nachher, konnte ihre Texte nicht mehr so, die hat dann plötzlich den Gag nicht mehr erzählt von dem, die hat einen Witz erzählt. Und hat den Gag nicht erzählt, hat den nächsten Witz erzählt und hat gar nicht den Gag gebracht. Ja, aber die Leute haben es ja trotzdem manchmal gar nicht gemerkt. Ja. Und so, das sind natürlich so Sachen, die, wo man als Chef denn vielleicht sagt, das geht nicht mehr, ne? Das will ich, muss man auch, da muss man nicht böse sein. Ich kann nicht, irgendwo auch als Tänzerin, es hört doch irgendwann auf. Striptease-Tänzerin, du kannst ja auch, wenn du selbst schlank bist und guten Körper hast, die Haut, das lässt du alles nach, du kannst es schon ein paar Jahre machen, aber dann irgendwann ist es zu Ende. Und so ist es genauso.
Und bei vielen war das freiwillig oder wurde einfach gesagt?
Ich denke, bei einigen war es, zum Beispiel Sherry Hell war ja nicht arm. Also, ich glaube, die hatte ja Auskommen und die war sparsam und die hat sich dann selbst so zurückgezogen, hat wohl noch ein bisschen gearbeitet. Ja, Aurel ging es wohl nicht so gut, so wie ich gehört habe. Ja, das geht schon. Es ist eben so, wie wir vorhin gesprochen haben, das ist so heute, wie nicht jeder Künstler verdient viel Geld. Und es gibt genug Künstler, die haben auch nur vielleicht haben sie 2000 Mark im Monat, ja, oder Euro heute. Aber davon kann man ja auch nichts sparen, nicht? Man lebt ja einen gewissen anderen Standard und man hat mehr Unkosten. Man muss schon mal neue Kostüme oder ein neues Kostümchen sich machen und so, nicht? Ja, das ist schon, also ich denke, dass da einfach eine gesunde, oder man geht in andere Kabarets, wenn man da nicht mehr kann, irgendwo findet sich ein Weg. Ne? Aber ich denke schon, dass da manche mussten gehen, nicht? Ja, ich glaube, da mussten noch einige gehen. Aber das ist normal. Im Grunde als Künstler weiß man immer, wenn Publikum, wir waren ja auch immer nur engagiert für einen Monat. Wir sind dann mal wieder gekommen, wenn man einen Rehvertrag hatte, dann ist man wieder in das Kabarett. Aber die Leute wollten ja immer mal eine andere Show haben, ne?
Aber es gab nur Sicherheit für einen Monat.
Ja, ja.
Aber dann einen Monat jeden Tag.
Ja, wir haben ja eine Agentur gehabt, also Agenten gehabt, der hat das ja gemanagt. Wo ich als Stripperin oft auf Tournee war, war ich ja mit der Agentur gearbeitet. Und die haben mir vermittelt. Ich bin ja nicht irgendwo rumgelaufen und habe gefragt, haben sie Arbeit? Das war ja auch teuer. Die haben 6%, frag mich nicht. 200, 300 Euro hat das immer gekostet im Monat.
Du hast ja auch gesagt, du sahst gut genug aus, dass du dir auch die Jobs aussuchen konntest.
Ja, in Berlin war das so. In Berlin war keine Agentur. Da ist man einfach irgendwo rumgegangen oder hat gehört, die suchen eine Tänzerin oder so. Aber das hat ja, das hat, siehst du, ich habe ja, oder durch Freunde, nicht? So wie Gloria mich da, durch Gloria ins Genoux gekommen bin, nicht?
Eine andere Person, die mich interessiert, die häufiger mit dem Genoux auftaucht, ist Angie Stardust.
Mhm.
Hast du sie mal kennengelernt?
Ja, sehr gut.
Kannst du sie etwas beschreiben? Für jemanden, der sie nicht kennt?
Wie soll ich sie beschreiben? Sie war eine Irre, eine Verrückte. Die war sehr liebenswert. Also ich habe mich mit ihr sehr gut verstanden. Ja, die hat ja lange in Berlin gelebt. Ich wüsste jetzt nicht, als ich nach Berlin kam, habe ich sie kennengelernt. Ja, als ich nach Berlin wiederkam, habe ich sie kennengelernt. Da war sie noch ganz schlank. Da war sie ja etwas rundlicher. Und war eine Liebe, ja, eine Nette. Hab mich gut mit ihr verstanden.
Sie hat ja auch ihr eigenes Kabarett später gemacht in Hamburg.
Also ja, da habe ich ja. Na gut, sie ist dann nach Hamburg gegangen und dann haben wir uns nie mehr getroffen.
Also was ich interessant finde, ich habe mir nochmal den Film Stadt der verlorenen Seelen angeschaut. Mhm. Und da hat Angie ja eine Hauptrolle. Also sie ist ja Afroamerikanerin gewesen und ist in den frühen 80ern oder späten 70ern nach Deutschland gekommen. Und sagten dem Film ja auch klar, okay, die USA seien ihr zu rassistisch gewesen. Sie findet es angenehmer, in Deutschland zu leben. Und als ich die Aussage gehört habe in dem Film, dachte ich, okay, das ist natürlich auch eine Einschätzung, die vielleicht viele heute nicht mehr nachvollziehen können oder es nicht mehr so, heute würde man es, glaube ich, anders beschreiben.
Ja, das ist aber in den letzten Jahren. Ich denke, als Schwarze konnte man schon ganz gut in Deutschland auskommen. Mhm. Ich war ja mit der Malo Fantastik, die war auch im Chino, die war ja auch eine Schwarze. Mhm. Und mit der war ich ja auch gut befreundet. Die ist ja zurück nach Amerika gegangen. Und ich denke, die haben sich auch in Deutschland wohlgefühlt. Da war man Exotin als Schwarze vielleicht, nicht? Mhm. Und nicht so, da waren die Leute nicht so, ja, das ist jetzt vielleicht in den letzten Jahren mit den Ausländern, Flüchtlingen, dass das vielleicht ein bisschen gekippt ist, nicht? Dass das Überhand einfach nimmt. Dass die Leute vielleicht Angst haben. Manche Leute haben Angst davor, dass wir keine Deutschen mehr sind oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich habe solche Gedanken nicht.
Du erzähltest ja eben auch von Milena.
Mhm, die ist ja eine Brasilianerin gewesen.
Mhm. Und sie, es gibt ja in den letzten Jahren so große Diskussionen auch so um Rassismus innerhalb von der schwulen oder queeren Szene, wie es ja heute auch heißt. Also spätestens seit, weiß nicht, 2010 haben die ja wieder an Fahrt aufgenommen. Und wenn ich die, zum Beispiel, es gibt ein Tourplakat und dann ist Angie Stardust und Joaquin La Habana und dann die anderen Das ist aus der, ich glaube, die Tour von 82. Und dann, wenn ich das heute sehe, denke ich so, ah, eigentlich ist doch da schon ganz viel auch schon so, wie soll ich sagen, sieht auch eher so gleichberechtigt aus. Von deren ganzen Leben ist kaum etwas oder eigentlich nichts im Schwulen Museum gelandet, so als Nachlass. Das
finde ich. Naja, vielleicht sind viele sind ja zurückgegangen, wenn sie schon gestorben sind. Hm. Nicht? Ich weiß es ja zu, manche sind ja zurückgegangen in ihre Heimat später. Hm. Nicht? Die haben, sind ja, man muss ja, das ist ja eine Sache der Transsexualität. Nicht? Ich weiß, eine Freundin von mir früher, Jackie Lee, die hier in Berlin ja jahrelang gelebt hat, ist irgendwo von Hawaii gewesen, glaube ich, oder von Südamerika, weiß ich es gar nicht genau. Aber ich weiß, dass sie zurückgegangen ist in die Heimat. Mhm. Aus welchen Gründen, kann ich dir nicht sagen. Ne? Vielleicht haben sie ihre Eltern auch unterstützt oder ihre Familie. Nicht? Milena habe ich ja auch mal gehört, dass sie soll wohl irgendwas in Brasilien, wo sie daher kam. Ich weiß gar nicht genau, wo sie herkam. Ich habe sie ja noch, sie ist ja schon lange tot. Da habe ich ja noch beim VODK, ja, aber da habe ich sie öfters getroffen. Sie hat ja oben am Kurfürstendamm gewohnt, da in so eine, wo das Theater ist. Oben da dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt jetzt. Alles egal. Und ja, die wollte irgendwann zurückgehen in ihre Heimat auch. Ne? Also es hat mit Heimat vielleicht Gefühle zu tun. Ne? Everest ist ja auch nach der Schweiz zurückgegangen. Mhm. Ich habe ja mit ihr immer noch telefoniert. Sag, willst du nicht noch mal nach Berlin kommen? Hier hat sich ja viel verändert. Nein, nein, sie wollte nicht mehr. Nicht? Sie wollte, also er wollte nicht mehr.
Gibt es noch Freundschaften, die du noch pflegst zu Menschen, mit denen du im Chenu warst? Oder die auch im Chenu waren?
Sind alle, nein, sind alle tot. Fast. Ja, alle tot.
Außer
Patachou. Ja, Patachou habe ich aber jetzt viel später kennengelernt. Aber es gibt komischerweise zwei Bilder von mit uns zusammen. Von früher. Also es ist auch wirklich ein Ding.
Also ihr wart auf Fotos gemeinsam, ohne euch zu kennen?
Wir haben Fotos, wo wir mehrere durch Danny Lamé hier, wo wir vier Personen sind und ich bin dabei und Danny Lamé und Patachou und noch andere Leute. Da gibt es zweimal Fotos, obwohl wir uns nicht kannten. Also wir kannten uns nur so vom Hallo, ne? Nicht bewusst. Ja, viele sind ja zurückgegangen in ihre Heimat. Guck mal, das war ja früher so, dass auch als selbst als Transsexuelle bist du, wenn du jetzt aus Wuppertal-Elberfeld bist du nicht, wie wolltest du da anfangen? Also sind diese ganzen Leute, die da so leben wollten, nach Hamburg gegangen oder nach Berlin oder irgendwo hin, wo es eben leichter oder anonymer war zu leben. Und viele, ich habe auch eine Bekannte, die wohnt, die war früher auch Striptease-Tänzerin und die ist zurückgegangen in ihre Heimat, als sie denn, heute lebt sie als Frau irgendwo in einer kleinen Stadt, ne, und fühlt sich da ja wahrscheinlich auch wohl. Ne. Das ist ja dann nicht, das ist dann leichter, ne, denn in so einem Ort, ich weiß nicht, da bleibt es ja ewig, das, naja, da bleibt es ja ewig die Person, die du mal warst. Ne? Du kannst in einer Großstadt natürlich anonymer leben.
Gibt es noch etwas, wo du sagen, das möchtest du uns noch mitgeben, also den Jüngeren, wenn wir uns zurückerinnern ans Chenu?
Ja, eigentlich ist es ja, ja, das ist so. Aber gut, jede Zeit hat seine Dinger, nicht? So wie die Leute heute schwärmen von da, so wie die Leute früher sagen, oh, in den 20er Jahren und so, und, ja, da war und so. Das ist ja normal, dass es immer so ist und dass manche Leute in Vergessenheit geraten. Aber mir hat es sehr gut gefallen im Chenu, weil war eine tolle Atmosphäre und für mich, man war als Künstler Also man hatte Gefühl gehabt, man ist künstlerisch mehr anerkannt, als wie wenn man jetzt als Striptease-Frau unterwegs war. Ja, das war schon ein schönes Gefühl, ja, muss ich dazu sagen. Und darum habe ich da auch ganz gerne gearbeitet und das hat mir auch nicht irgendwas aussehen. Aber, weil man war da eben in, das war eben künstlerisch irgendwie. Nicht? Das war nicht so, naja, hast du schon, wie viel hast du heute animiert, ach jetzt oder so, nicht? Und wichtig, ach, sie konsumiert gut, dann ist sie gut und so, verstehst du, das war da nicht so wichtig, nicht?
Also das hat sich eingelöst, das Versprechen so von Weltflucht, dass es so eine, dass es gelungen ist, eine Illusion von einer anderen Welt zu schaffen.
Vielleicht, ja. Ja, so wie es früher war es ja so, nicht? Es gab ja schon früher Travestienummern immer, auch in normalen Kabarets, nicht? Bloß das war, nur jede Zeit hat ihre Dinger, nicht? Ich habe ja hier meine Freundin hier, Renata Ravel, wenn dir das was sagt, die hat ja nie im Chino gearbeitet. Nicht? Die hat zwar im El Dorado angefangen, aber die hat immer in normale Kabarets gearbeitet und im Pulverfass, glaube ich, hat sie auch gearbeitet. Aber ansonsten hat sie immer in normale Kabarets als Travestienummer oder so gearbeitet. Ging auch, nicht? Aber es war schon schwieriger. Damals war eine Zeit, dann war eine Zeit schwierig als Travestienummer. Hieß, ja, wenn man keine Brust hat, richtig als Mann dahin kommt und sich verkleidet. Das war früher eine Nummer im normalen Kabarett sogar, nicht?
Warum denkst du, ist das Chinou, warum wurde es geschlossen?
Weiß ich nicht, vielleicht, weil der Thomas ja ist ja auch schon älter, nicht? Und dann soll es sehr teuer geworden sein, nicht? Also es sollte wohl sehr viel teurer werden wieder. Und es ist natürlich, ja, es ist so, natürlich ist irgendwo traurig, aber es ist eben die Zeit. Aber vielleicht war es auch altmodisch ein bisschen, ne? Denn guck mal, Romy Haag war was ganz anderes, ne? Und das, jede Zeit hat hier, vielleicht würde Romy Haag heute auch nicht mehr bestehen. Besteht ja auch nicht mehr, aber würde keiner mehr hingehen, ne? Ich denke, das ist natürlich, das ist immer eine Sache der Zeit. Also, und wenn die Leute schlafen, wenn du eine schlechte, ja, wichtig ist natürlich, du musst ja auch vielleicht Regisseure haben, du musst ja was Neues machen, du kannst nicht jahrelang das Gleiche machen.
Hm? Du würdest sagen, dass das dem Chinou nicht gut getan hat, dass es so, sich so oft wiederholt hat?
Wahrscheinlich, ja. Hm. Ne? Vielleicht nicht genug Experimentierfreude oder ja, die hätten vielleicht, ja, ich weiß es nicht, also da kann ich nichts sagen. Mhm. Also sind ja nicht pleite gegangen, er lebt ja heute gemütlich in Monaco, der Chef, dann wird es ihm ja gut gehen, nicht? Und, aber ja, im Grunde hat er das richtig gemacht. Ich meine, es muss ja so sein, irgendwann muss Schluss sein, ne? Und wir haben ja schon auch manchmal, denn ich denke schwer, in der Woche war ja auch manchmal schon nicht so viel Publikum, auch damals schon nicht, wo ich da gearbeitet habe. Nicht? Wir haben dann schon manchmal gar keine zweite Show gemacht und, ne? Und das, also es, das war vorbei, denke. Ne? Aber natürlich so ein Laden läuft ja, nicht? Aber denke die Unkosten, nicht? Guck mal, das waren ja drei Kellner oder zwei Kellner, eine Barfrau. Im Büro hat jemand gearbeitet. Dann waren wir 6 oder 7 Artisten. Das hat ja auch, das kostet ja Geld. Du musst die Leute ja auch bezahlen, wenn nichts los ist mal, nicht?
Vielen Dank.
Ja.